Radio SRF.
Es ist 7 Uhr. Heute wird die Geduld der Zyprer wohl belohnt. Die Bankenschalter sollen am Vormittag wieder öffnen. Ein großer Andrang ist gewiss, sagt unser Korrespondent in Nikosia. Weitere Themen: Das Bundesgericht entscheidet über das Schicksal des Berner Atomkraftwerks Mühleberg und die Antirassismuskommission verlangt von Oskar Freisinger, die Reichskriegsfahne in seinem Keller muss weg. Das Wetter bewölkt, zeitweise gibt es Schnee und Regen bei 5 bis 10 Grad. Im Studio ist Philipp Schapfi. Um 11 Uhr unserer Zeit sollen die zyprischen Banken wieder öffnen, nach fast 2 Wochen. Ich habe mit Philipp Scholkmann in Nikosia gesprochen und ihn gefragt, ob man in Zypern denn heute mit dem ganz großen Ansturm auf die Banken rechne.
Es werden sicher sehr viele Leute an einen Bankschalter gehen wollen, nachdem sie jetzt ja so lange Zeit nur sehr eingeschränkt zu Geld kamen, nämlich ja nur noch über Bankomaten und diese kleinen Tagesrationen, die diese Bankomaten noch hergaben. Und es gibt ja auch Leute in Zypern, die gar kein Bankkärtchen haben, darunter viele Rentner. Da waren manche zuletzt sogar auf die Hilfe ihrer Verwandten oder auf öffentliche Almosen gar angewiesen. Also der Andrang wird groß sein und die Verunsicherung auch. Zugleich aber setzen die zyprischen Behörden alles daran, dass es nicht zu diesem gefürchteten eigentlichen Bankrun kommt.
Eben, die Behörden wollen diesen Ansturm auf die Banken verhindern. Wie wollen sie das überhaupt machen?
Indem die Banken zwar öffnen, aber der Kapitalverkehr doch drastisch eingeschränkt bleibt. Beispiel, wer heute an den Schalter geht, der soll nur maximal 300 Euro in bar von seinem Konto abheben können. Und zyprische Kreditkarten sollen im Ausland nur bis 5.000 Euro pro Monat gelten, heißt es. Und sämtliche Geschäftsüberweisungen sollen genau unter die Lupe genommen werden. Auch all das soll den Kapitalabfluss verhindern. Dieses Notregime gelte nur ein paar Tage, sagen die Behörden, bis sich die Lage stabilisiert habe. Viele Experten allerdings zweifeln, dass das so schnell gehen kann.
Es gab immer wieder Kritik in den letzten Tagen, dass viel Geld bereits schon vor und noch während der Schließung der Banken aus Zypern abgeflossen sei. Hat da die Politik unterdessen reagiert?
Das ist auf jeden Fall ein großes Thema geworden hier in der Politik. Und das Parlament verlangt eine Liste von der Zentralbank mit verdächtigen Transaktionen. Und diese Frage, ob und in welchem Ausmaß da tatsächlich noch schnell größere Summen ins Ausland verschoben und so in Sicherheit gebracht wurden, das dürfte auch Teil einer Untersuchung der ganzen Bankenkrise sein, die die Regierung hier schon angekündigt hat. Was die Untersuchung dann noch erreichen kann, ist dann natürlich eine andere Frage.
Informationen von Philipp Scholkmann. Von Zypern nur nach Griechenland. Die größten griechischen Kreditinstitute schreiben weiterhin rote Zahlen. Mehr dazu in der Nachricht mit Markus Amrain.
Die größte Bank Griechenlands, die Nationalbank, verbuchte im vergangenen Jahr ein Minus von gut 2 Milliarden Euro. Die Eurobank wies im gleichen Zeitraum einen Verlust von knapp 1,5 Milliarden Euro aus. Eine weitere Bank rund 1 Milliarde. Damit fielen die Geschäftszahlen dennoch besser aus als ein Jahr zuvor. 2011 waren die Bilanzen der griechischen Geldhäuser durch den Schuldenschnitt belastet worden, der zu hohen Abschreibungen geführt hatte. Die 24 Kantonalbanken der Schweiz haben im letzten Jahr aus dem Zinsengeschäft insgesamt einen Ertrag von rund 5,5 Milliarden Franken erzielt. Dies entspricht dem Vorjahresniveau. Man habe damit dem tiefen Zinsniveau getrotzt, schreibt der Verband der Kantonalbanken. Die Summe der verwalteten Kundengelder stieg um knapp 8%. Die Gewinne der Banken gingen leicht zurück auf rund 2,5 Milliarden Franken. Das UN-Tribunal für Ex-Jugoslawien hat 2 Vertraute des ehemaligen Serbenführers Radovan Karadzic zu jeweils 22 Jahren Gefängnis verurteilt. Der frühere bosnisch-serbische Innenminister und sein Polizeichef seien schuldig des Massenmordes, der Folter, der Vertreibung und Verfolgung von Kroaten und Muslimen während des Bosnienkrieges. Während des Bosnienkrieges von 1992 bis 1995 wurden rund 100.000 Menschen getötet. Er hat Saddam Hussein, Slobodan Milosevic und Posträuber Ronnie Bix als Anwalt vertreten. Nun hat ein britisches Gericht festgehalten, dass Anwalt Giovanni Di Stefano gar kein Anwalt ist. Die Richter befanden den 57-jährigen Italiener unter anderem des Betrugs und der Geldwäscherei für schuldig. Di Stefano hatte vor Gericht gesagt, er habe sich Jura selbst beigebracht. Die nötigen Qualifikationen habe er nicht, hielt die zuständige Staatsanwältin fest. Der Beschuldigte war bereits 2011 aufgrund eines europäischen Haftbefehls festgenommen worden. Beim Zusammenstoß zwei Eisenbahnzüge sind in Österreich zwei Menschen ums Leben gekommen. Drei weitere wurden leicht verletzt. In der Nähe eines Bahnhofs in Niederösterreich sei am späten Abend ein Güterzug auf einen stehenden sogenannten Bauzug aufgefahren, teilten Rettungskräfte mit. Die Ursache für das Unglück ist noch unbekannt.
Das Bundesgericht in Lausanne entscheidet heute über die Zukunft des Atomkraftwerks Mühleberg. Es geht um wichtige Fragen bezüglich Sicherheit und Betriebsbewilligung. Sascha Buchbinder.
Ist das Atomkraftwerk Mühleberg sicher? Und funktioniert die Aufsicht über das Kraftwerk durch das Energiedepartement UVEC? Vor diesen Fragen steht das Bundesgericht in Lausanne. Ein Jahr ist es nun her, dass das Bundesverwaltungsgericht dem Atomkraftwerk die unbefristete Betriebsbewilligung entzog, weil die Richter an der Sicherheit zweifelten. Sie setzten der Bernischen Kraftwerke AG als Betreiberin eine Frist bis Ende Juni 2013, um ein Gesamtkonzept zu erstellen, das die Fragen nach dem Zustand des Kernmantels, der Erdbebensicherheit und den Folgen eines Hochwassers schlüssig beantwortet. Zugleich kritisierte das Gericht die Aufsichtsbehörde, weil das Energiedepartement es unterlassen hatte, ein Gesamtkonzept zu erstellen und sich stattdessen auf die laufenden, punktuellen Kontrollen durch das ENSI verlassen hatte. UVEC und BKW zogen den Entscheid ans Bundesgericht weiter. Und so entscheidet heute das höchste Gericht in einer öffentlichen Sitzung über die Zukunft des Atomkraftwerks Mühleberg. Denn auch wenn es nur um die Frage einer Befristung des Betriebs und eines Sicherheitskonzepts geht, im Kern geht es um die Zukunft des AKWs, weil sich teure Investitionen in die Sicherheit des über 40-jährigen Reaktors nur dann lohnen, wenn die Restlaufzeit noch möglichst lange währt.
Oskar Freisinger hat ein Problem. Es hängt in seinem Keller, ist schwarz-weiß-rot und trägt in der Mitte ein Kreuz. Das ist eine deutsche Reichskriegsflagge. Und eine deutsche Reichskriegsflagge lässt man nicht hängen, nicht als frisch gewählter Walliser Regierungsrat, auch nicht im Keller. Das findet jedenfalls die Eidgenössische Kommission gegen Rassismus. Raphael Vonnert.
Verboten ist sie nicht, aber höchst umstritten, die deutsche Reichskriegsflagge. Muss der frisch gewählte Walliser Regierungsrat Oskar Freisinger die Fahne in seinem Keller nun entfernen?
Ja.
Sagt kurz und bündig Martin Brunschwig-Graf, die Präsidentin der Eidgenössischen Kommission gegen Rassismus. Denn
die Fahne ist problematisch, weil das ist ein Symbol, der von Neonazi benutzt wird.
Oskar Freisinger sagt dagegen auf Anfrage, die Fahne bleibe oben. Es sei schließlich Privatsache, wie er seinen Keller schmücke. Doch diese Argumentation verfange nicht, erwidert Martin Brunschwig-Graf. Es gehe bei Oskar Freisinger nicht um eine Privatangelegenheit.
Wichtig ist für mich, dass er jetzt ein wenig Verständnis hat, dass wenn man Regierungsrat gewählt ist, hat man eine andere Verantwortlichkeit. Und das muss man lernen.
Aktiv werden gegen den SVP-Politiker könne die Anti-Rassismus-Kommission nicht. Die Kommission gebe nur Empfehlungen ab. Und rechtlich ist der Fall klar. Die Reichskriegsflagge ist nicht verboten und wird also weiter im Keller von Oskar Freisinger hängen.
Nun in den Kanton Aargau. Seit Beginn des Jahres gibt es dort eine neue Gemeinde, nämlich Bötzberg. Sie ist das Resultat einer Gemeindefusion. Doch unter den 1500 Einwohnern der neuen Gemeinde ist eine Diskussion entbrannt. Es geht um die neuen Adressen. Gestern suchte die Gemeinde an einer außerordentlichen Versammlung nach Lösungen. Aargau-Korrespondent Alex Moser.
Über 500 Bözbergerinnen und Bözberger waren gestern bis spät in die Nacht in der Turnhalle und diskutierten teils sehr emotional über ihre Hausadressen. Als die Gemeinden Linn, Gallenkirch, Ober- und Unterbözberg auf den 1. Januar fusionierten, war vielen nicht bewusst, dass mit der Fusion auch eine Änderung der Adressen einhergeht. Alle Gemeinden halten die Postanschrift 5225 Bözberg. Dazu verschwanden viele Straßennamen Anfang Jahr. Unter anderem deshalb, weil es in drei Gemeinden je eine Dorfstraße gab. So nicht, fand Gerry Hirt vom Initiativkomitee Adressen behalten.
Das sind Zentralisten, die haben eine neue Gemeinde geschaffen und haben so gesagt, wir sind jetzt Bözberger und du als Linder bist jetzt auch Bözberger. Und dagegen wehre ich mich an und für sich.
Die Stimmbürger seien nicht gut informiert worden, warf das Initiativkomitee dem Gemeinderat vor. Dieser konterte, dass die Adressänderungen auf dem Bözberg stets ein Thema waren. An der Gemeindeversammlung gestern Abend hatten viele Bözberger Verständnis für den Gemeinderat. Zudem fanden sie die Neuordnung der Adressen gut, denn mit den alten Adressen hatten ortsfremde Besucher häufig Mühe, den Weg zu finden.
An dieser Strasse, wo ich wohne, heisst die rechte Strassenseite Gatzacher und die linke Gläsi. Und das, wenn das wieder zurückkommt, das wäre ja das Letzte. Das ist so ein Durcheinander. Wenn sie nämlich gehen zu posten, dann hat er fast jedes Mal halt einen Lastwagen und fragt, wo ist jetzt das und das.
So hat die Neuordnung der Adressen auf dem Bözberg also auch noch ganz praktische Gründe. Die Stimmbürger lehnten wohl auch aus diesem Grund die Initiative mit 310 zu 177 Stimmen ab. Die Bözberger wollen also die neuen Adressen. Ein Erfolg für Gemeindeamann Peter Plüss.
Wir können eigentlich schon die Straßennummer und die Straßenschilder bestellen. Es ist eigentlich ganz klar und kann kein neues Referendum oder keine neue Initiative kann das Ganze noch verhindern.
Es gibt nun also Sieger und Verlierer in der Gemeinde Bözberg und viel zerschlagenes Geschirr.
Ich finde es einfach schade, dass so gegeneinander geschossen worden ist. Also jetzt nicht heute Abend, sondern im Allgemeinen. Dass man keinen Kompromiss finden auf dem Bözberg, das ist ein bisschen ein Fazit für mich.
Was bleibt, ist also ein unschönes Gefühl nach dem ersten Krach in der frisch verheirateten Gemeinde Bözberg. Aber immerhin hat man nun eine Einigung und kann sich wieder versöhnen.
Und nun geht's weiter mit Wetter und Börse.
Die Daten von Thomson Reuters. In New York schloss der Dow Jones Index bei 14.526 Punkten, minus 0,2%. In Tokio steht der Nikkei Index bei 12.336 Punkten, minus 1,3%. Der Dollar wird zu 95,32 Rappen gehandelt, der Euro zu 1,2191 Franken beziehungsweise zu 1,2792 Dollar. Das Wetter. In den zentralen und östlichen Alpen wird es zuerst noch teils sonnig und föhnig. Sonst gibt es viele Wolken und zeitweise Schnee und später Regen. Die Temperatur 5 bis 10 Grad.
Die Informationen von heute Morgen mit der Redaktion von Erich Wies, am Mikrofon Philipp Chapuis.
Eine Sendung von Radio SRF. Mehr Informationen und Podcasts auf srf.ch/news.